Den Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, den finden wir im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige. Und im Mittelpunkt steht eine reiche, angesehene, selbstbewusste Frau. Den Namen, den kennen wir nicht. Aber sie kommt aus einem Ort, einer wohlhabenden Stadt in Kanaan, nördlich von Jezreel. Ich denke, fast genauso unbekannt wie wahrscheinlich gestern der Fußballzwerg Costa Rica. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Den kennen wir nur von der Schokolade oder vom Kaffee. Aber die haben super gespielt, die Jungs. Die Geschichte, die wir uns anschauen wollen, die liest uns jetzt die Angelika vor.
Ja, auch von mir erstmal einen schönen guten Morgen. Ich lese aus Könige 2, Kapitel 4, Vers 8 bis 37. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Shunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr an und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt. Lass uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in die Kammer legte und darin schlief. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi: Ruf die Schunemiterin. Und als Gehasi sie rief, trat sie vor ihn. Elisa aber hatte Gott zu Gehasi gesprochen: Sage ihr, siehe, du hast uns allen Dienst getan. Was soll ich dir tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? Sie sprach: Ich wohne sicher unter meinen Leuten. Elisa sprach: Was soll ich dir dann tun? Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Er sprach: Ruf sie her. Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach: Um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach: Ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht. Und die Frau wird schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit übers Jahr, wie er Elisa zugesagt hatte. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater: Oh, mein Kopf, mein Kopf! Er sprach zu seinem Knecht: Bringe ihn zu seiner Mutter. Und dann nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter und setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag. Da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach: Schicke mir einen der Knechte und eine Eselin. Ich will eilends zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach: Warum willst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach: Lass es gut sein. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht: Treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi: Siehe, die Schunemiterin ist da. So lauf ihr nur entgegen und frage, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Sohn gut geht. Sie sprach: Gut. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kamen, umfingen sie seine Füße. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat's mir verborgen und nicht kundgetan. Sie sprach, warum habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sage ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Er sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin, und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüß dich jemand, so danke ihm nicht. Und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr, so wahr der Herr lebt, und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Dann machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz. Da war aber keine Stimme und kein Empfinden. Und er ging zurück zu Elisa entgegen und sagte ihm, der Knabe ist nicht aufgewacht. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und bereitete sich so über ihn, da wurde das Kind des Leib warm. Aber er stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und bereitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe siebenmal, danach tat der Knabe seine Augen auf. Und Elisa rief Gehasi und sprach, ruf die schöne Mieterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, da, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus.
Ja, vielen Dank, Angelika. Ihr denkt vielleicht eine lange Geschichte, aber ich denke, es ist trotzdem wert, sich diese Geschichte einmal näher anzuschauen. Ich muss immer so daran denken, früher ein alter Bruder, der sagte immer, das Alte Testament, das ist das Bilderbuch Gottes. Und ich denke, dass wir auch hier in dieser Geschichte eine Menge Dinge finden, Bilder finden, die auch heute in unsere Zeit hineinsprechen. Zum Beispiel die Frage, gibt es Zufälle oder steckt mehr dahinter? Die Geschichte beginnt damit, Angelika hatte das vorgelesen, dass Elisa in diese Stadt Schunem ging. Und da war diese reiche Frau, die ihn nötigte, dass er bei ihr aß. Und so oft er dorthin kam, kehrte er bei ihr ein. Ähnliches finden wir auch bei unserem Herrn Jesus. So wie er wandelte damals der Prophet Elisa durch das Land und die Frage nach der Übernachtung, nach der Versorgung hat sich dadurch geklärt, dass es Menschen gab, wie diese reiche Frau in dieser Geschichte, die ihn aufnahmen. Interessant ist, dass auch Jesus durch wohlhabende Frauen unterstützt wurde. Und auch beim Herrn Jesus finden wir, dass sich aus diesen Begegnungen mit den Menschen, die ihn aufnahmen, ein engerer Kontakt, sogar eine Freundschaft entwickelte. Denken wir an Maria, Martha und Lazarus. Das heißt, diese Männer Gottes, die hatten einen engen Kontakt zu anderen Menschen, eng verbunden in Freundschaft. Und diese Frau, so haben wir das weiter gelesen, die teilte das, was sie so gemerkt hat, was sie gefühlt hat, ihrem Mann mit. Siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist. Und sie hat eine gute Idee. Sie sagt, lasst uns eine kleine Kammer für ihn herrichten mit einem Bett, mit einem Tisch, mit einem Stuhl, mit einer Lampe, also einem Leuchter Und immer wenn er zu uns kommt, dann kann er dort übernachten. Wie sieht das bei uns aus? Merken wir, wenn wir Menschen begegnen, mit denen Gott etwas Besonderes vorhat, wenn wir Geschwistern begegnen? Und ich denke, auf der anderen Seite auch ein sehr schönes Beispiel, was wir hier finden für Gastfreundschaft, für ein offenes Haus. Und ich dachte so auch an die Woche, die übernächste Woche ja beginnt, danach die Woche, also in 2 Wochen, wo ja auch einige von uns den Bibelschülern ihr Haus, ein Zimmer zur Verfügung stellen. Ich denke, eine sehr schöne Sache und ein schönes Beispiel, was wir auch hier finden. Eines Tages, als Elisa in das Haus dieser Schunemiterin kommt und oben in dieser Kammer liegt und schläft und dann wieder wach wird, da lässt er diese Frau rufen und stellt ihr die Frage, brauchst du irgendwo Hilfe? Kann ich vielleicht irgendwie dir gegenüber meine Dankbarkeit ausdrücken? Aber was soll man jemandem schenken, der schon alles hat? Ich denke, diese Frau, die war wohlhabend. Sie war integriert in ihrem Volk. Sie war vielleicht eine Herrin, hatte Angestellte, fühlte sich von keinem bedroht. Was soll man ihr schenken? Eine Fürsprache beim König, beim Feldherr, das alles war nicht notwendig. Aber der Diener Gehasi, der brachte, oder in dem Gespräch zwischen den beiden, brachte er Elisa auf eine Idee oder stellte eine Frage oder stellte fest, diese Frau, die zwar alles hat, ihr fehlt eins, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und Elisa ließ diese Frau rufen. Und diese Frau kommt. Und interessant ist, dass Elisa ihr das Gleiche sagte, was viele, viele Jahre vorher diese 3 Engel, die der Frau Abrahams, der Sarah begegneten, dieser Sarah auch verheißen haben. Er sagte nämlich, oder in der Angelika hat es vorgelesen, und er sprach, um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen, also einen Sohn in den Armen halten, ihn liebkosen. Sollte sich diese Frau darüber freuen? Ihr Mann ist schon alt. Wie sieht das aus? In so einer wohlhabenden Familie, da war kein Erbe. Ohne Erbe stirbt diese Familie aus. Und das ganze Vermögen geht in fremde Hände über. Eigentlich eine sehr schöne Verheißung, ein sehr schönes Versprechen. Aber diese reiche Frau reagiert sehr verhalten, sehr reserviert auf das, was der Prophet ihr ankündigt. Erinnern wir uns, wie Sarah reagiert hat? Sie hat diese Boten Gottes ausgelacht. Und dieses Versprechen, diese Zusage für ein lächerliches, für ein leeres Versprechen gehalten. Sarah war zugegebenermaßen damals schon sehr alt, 80 Jahre. Und diese Frau hier in unserer Geschichte, auch sie spricht ihre Bedenken offen aus. Sie sagt, ach mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht. Sie wehrt sich förmlich mit Worten. Möchte sie vielleicht kein Kind haben, weil sie um die Zukunft des Kindes fürchtet, noch bevor es geboren ist? Finden wir eine Parallele zu unserer Zeit, wenn wir sehen, was um uns herum passiert in vielen Ländern. Ist das überhaupt noch zu verantworten, Kinder zu bekommen? Vielleicht hatte sie aber auch schon Enttäuschungen erlebt. Vielleicht eine Fehlgeburt. Vielleicht einfach Angst, nochmal enttäuscht zu werden. Ach nicht, mein Herr, Mann Gottes, ruft sie. Gerade sie. Ihr geht's doch eigentlich gut. Sie ist reich. Wer kann einem Kind bessere Möglichkeiten und Chancen bieten, als jemand, der in einer solchen Situation ist? Oder ist sie möglicherweise so stark eingebunden in ihr Alltagsgeschäft, das, was wir heute auch kennen, wo immer wieder die Frage gestellt, Kind oder Karriere oder vielleicht beides? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist die Reaktion dieser Frau so, dass man sicherlich meinen könnte, eigentlich möchte sie das gar nicht. Und trotzdem, so hat Angelika das vorgelesen, wird sie schwanger und ihr Kind kommt zur Welt. Ein Jahr später, so wie Elisa das gesagt hat. Das ist der erste Teil dieser Geschichte. Eigentlich könnte man sagen, wunderbar, alles prima. Die Jahre vergehen und dieser Sohn wächst heran. Wir haben, oder Angelika hat gelesen, dass dieses Kind dann so groß war, dass es hinausgehen konnte zu seinem Vater, zu den Schnittern, dort wo geerntet wurde. Und dann auf einmal diese Botschaft. Ich denke, der Lorenz als Arzt hat das vielleicht schon mal erlebt. Ich weiß nicht genau, was dieses Kind haben konnte, aber es sagt zu seinem Vater, oh mein Kopf, irgendetwas tut ihm weh. Und der Vater lässt dieses Kind wieder zu seiner Mutter bringen. Und dort, auf dem Schoß der Mutter, stirbt es. Eine traurige Geschichte. Könnt ihr euch vorstellen, was damals in dieser Stadt los war? Wo man sich dann erzählte, wisst ihr noch, diese Gutsherrin, ihr Sohn, eigentlich wollte sie ja gar keine Kinder. Und dann ist er so alt, geht zu seinem Vater, bekommt heftige Kopfschmerzen und dann stirbt er. Was macht diese Frau? Sie geht und legt dieses Kind in das Zimmer, auf das Bett, wo üblicherweise Elisa übernachtete. Und sie ging hinaus und sie rief ihren Mann und sprach, schickt mir einen der Knechte und eine Eselin, ich möchte zu Elisa, zu dem Mann Gottes. Der Mann ist erstmal ganz perplex, er sagt, was willst du denn da? Es ist weder Neumond noch Sabbat, es gibt eigentlich keinen Grund. Aber diese Frau, die hatte einen Plan. Wir müssen uns vorstellen, ich denke, dass sie schon ein Stück weit auch verzweifelt war. Dieses Kind, was sie aufgezogen hatte, auf einmal tot. Aber sie setzt ihre Hoffnung auf den Propheten, ohne dass ihr Mann das so direkt mitbekommt von dem, was sich in ihrem Inneren abspielt. Auch wenn es dem Mann merkwürdig vorkommt, gelingt es ihr, ihn zu beruhigen. Und dann sattelt sie die Eselin und treibt den Knecht an, jetzt möglichst schnell zu diesem Propheten zu kommen, zum Berg Karmel. Und als Elisa sie kommen sieht, dann schickt er schon mal seinen Diener Gehasi. Siehe, die Schumeniterin ist da. Lauf ihr doch entgegen und frag sie, ob es ihrem Mann und ihrem Sohn gut geht. Und sie antwortet, es geht ihm gut. Meinem Mann und meinem Sohn geht es gut. Wie kann die Frau das antworten? Sie weiß doch, dass ihr Sohn tot ist. Wie kann sie einfach über diese Tatsache hinwegsehen, den Tod ihres Kindes verschweigen und so tun, als sei alles in bester Ordnung? Kennen wir vielleicht auch solche Reaktionen aus unserem eigenen Leben? Wir haben etwas, was uns innerlich bewegt. Wir haben Nöte. Und rechts und links um uns herum, das registrieren wir einfach nicht mehr, weil wir haben ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel, das hatte diese Frau auch vor Augen. In Vers 27 hat Angelika gelesen, als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Endlich am Ziel, endlich an dem Ort, wo sie Hoffnung erwartet. Wie reagiert Gehasi, der Diener? Der will sie wegstoßen. Aber Elisa merkt, spürt diese Nöte dieser Frau. Und er sagt, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und nicht kundgetan. Als diese Frau bei dem Mann Gottes ankommt, ist sie vermeintlich am Ziel. dieser ersten Etappe. Und Elisa merkt die Belastung, die auf dieser Frau liegt. Der Diener versteht es nicht, aber Elisa hat dieses Gespür dafür. Er merkt, wo jemand in Not ist. Er hat Verständnis für ihre Situation, für ihren Schmerz. Wie begegnet diese Frau dem Elisa, als sie dort endlich angekommen ist? Und ich denke, wir merken in dem, was sie sagt, ein Stück weit ihre Verzweiflung. Sie sprach: Wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du sollst mich nicht täuschen? Sie bringt ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Erstens, ich habe mir doch eigentlich gar keinen Sohn gewünscht, sondern du hast ihn von Gott erbeten. Und zweitens, ist es nicht ein Stück weit Betrug und Täuschung? Auf der einen Seite schenkt Gott mir auf dein Bitten hin dieses Kind und dann nimmt er es wieder. Kennen wir das aus unserem Leben, dass wir enttäuscht sind, dass wir vielleicht auf der einen Seite so eine wunderbare Hoffnung hatten, endlich am Ziel, endlich etwas bekommen, was wir uns gewünscht haben, und danach folgt die Enttäuschung, vielleicht über nicht eingehaltene Versprechen, und vielleicht machen wir genauso wie diese Frau das eine oder andere Mal auch Gott dafür verantwortlich oder andere Menschen. Elisa nimmt das ernst, diesen Vorwurf, diese Herausforderung, die in diesen Aussagen der Frau steckt. Er spricht zu seinem Diener Gehasi: Gürte deine Lenden und hier nimm meinen Stab und geh hin, und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht, und grüßt dich jemand, so danke ihm nicht, lege meinen Stab auf das Knabenantlitz. Elisa reagiert, schickt zunächst seinen Diener mit dem ganz klaren Ziel: Geh zu diesem Jungen, nimm diesen Stab mit und lege ihn auf dieses Kind. Schau weder rechts noch links. Ich denke, auch diese Anweisung oder auch dies ist etwas, was wir bei unserem Herrn Jesus finden. Auch er hat Menschen ausgeschickt vor ihm her, mit dem Ziel, sich nicht aufhalten zu lassen, so wie das Elisas Auftrag an seinen Diener war. Und sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Denken wir an die Jünger, die der Herr Jesus ausgeschickt hat, um Kranke zu heilen und um vor allen Dingen die Botschaft von seinem Reich weiterzusagen. So schnell wie möglich zu diesem Kind und dann diesen Stab auflegen. Das klingt vielleicht so ein bisschen wie okkulte Heilerei. Was soll denn dieser Stab? Aber ich denke, man kann das auch anders verstehen. Dieser Stab ist hier ein Ausdruck für die Kraft Gottes, durch die der Prophet handelt. Es geht also nicht wirklich um diesen Stab, sondern es geht darum, dass Gott die Macht und die Kraft hat, Menschen zu heilen, Menschen wieder lebendig zu machen. Und genau so, wie Elisa hier seinen Diener beauftragt, so beauftragt auch der Herr Jesus uns als seine Nachfolger im Auftrag Gottes zu handeln, Taten zu verbringen, vielleicht nicht unbedingt Menschen wieder zum Leben zu erwecken, aber ich denke, ein Zeugnis für ihn zu sein, Frieden zu schaffen, auf andere Menschen zuzugehen, von ihm weiterzuerzählen. Aber die Frau aus Schunem, ich denke, sie traut diesem Diener nicht allzu viel zu. In Vers 30, da heißt es: Aber die Mutter des Knaben sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Diese Frau bringt eins klar zum Ausdruck: Ich lasse dich hier nicht aus der Verantwortung, ich lasse dich hier nicht gehen. Ich möchte hier eine Lösung haben. Ich vertraue dir. Auf dich habe ich all meine Last, all das, was mich hier bedrückt, abgewälzt. Und Elisa, er reagiert. Er nimmt ihr Anliegen ernst und er macht sich selber auf den Weg. Von dem, was der Diener Gehasi tut, lesen wir, und damit bestätigt sich das, was die Frau befürchtet hat, dass nichts passiert. Er legt zwar diesen Stab auf dieses Kind, genauso wie Elisa ihm das gesagt hat, aber nichts passiert. Der Junge bleibt tot. Aber seine Mutter, die ist dran geblieben. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat diesen Wunsch, dieses Ziel vor Augen. Und so kommt Elisa in das Haus und er sieht diesen Knaben, diesen Jungen immer noch tot auf dem Bett liegen. Langsam spitzt sich die Situation zu. Was soll Elisa machen? Das Kind ist immer noch tot. Was kann ein Mensch gegen den Tod tun? Eigentlich eine unmögliche Herausforderung. Aber wir lesen das, was wir als Menschen immer tun können. Und das finde ich so wunderbar, denn genau das gilt heute auch. Wir lesen, und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Etwas, was wir in Anspruch nehmen können, all unsere Anliegen, all diese Nöte, all dieses Hoffnungslose dem Herrn vor die Füße zu legen, es ihm zu bringen. Und er macht doch noch etwas anderes. Und vielleicht, Lorenz kennt sich wieder besser aus medizinischer Sicht, etwas, was naheliegend ist. Er legt sich auf dieses Kind, um es zu wärmen. Und hinter dieser verschlossenen Tür in diesem Zimmer spielt sich etwas Wunderbares ab. Er betet zu Gott. Und das, was er hier macht, ich denke, dass es etwas ist, was Gott ihm gesagt hat, dass er es machen soll. Er setzt seine Kraft ein, man könnte sagen, voller Körpereinsatz, um dem Kind Lebenskräfte und Wärme zurückzugeben. Und wir lesen, diese Aktion hatte zumindest schon mal Erfolg. Der Körper des Kindes wurde warm. Aber das war noch nicht alles. Wir lesen weiter, er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und breitete sich über ihn. Was der Prophet hier macht, wenn man sich den hebräischen Urtext anschaut, dann wird es vielleicht etwas klarer als in der Luther-Übersetzung. Da steht nämlich wörtlich, er kehrte um und ging seinen Gang einmal dahin und einmal dahin. Dieses Wort umkehren, das ist in der Bibel immer sehr interessant. Denn umkehren meint immer sich neu ausrichten, sich nach Gott ausrichten, zu hören, was Gott möchte, darauf zu achten, was Gott möchte, sich zu ihm ausrichten. Und zu gehen im Sinne der Bibel heißt, Gottes Willen zu tun, seinen Auftrag auszuführen. Also Elisa konzentriert sich hier nochmal voll und ganz auf das, was Gott möchte. Und so breitet er sich nochmal über den Jungen aus. Und dann passiert das, was aus menschlicher Sicht unmöglich ist. Der Knabe nieste 7-mal und tat seine Augen auf. Ein klares Lebenszeichen. Das Kind machte seine Augen wieder auf. Wir wissen, dass die Zahl 7 für Vollkommenheit steht. Und das bedeutet, wenn man es übertragen will, dass das, was den Jungen in den Tod gebracht hat, überwunden ist. Es ist aus seinem Körper hinausgeworfen. Gott hat ihm neues Leben geschenkt. Vielleicht, so kann man es übertragen, hat dem Jungen das gefehlt, was Elisa ihm gegeben hat, aus rein menschlicher Sicht, nämlich Wärme. Liebevolle Wärme, die er vielleicht von Vater und Mutter so nicht bekommen hat. Kennen wir Menschen, die so etwas durchmachen? Mangelnde Liebe? Ein Vater, der die volle Verantwortung für sein Kind an die Mutter abgibt? Eine Mutter, die aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich Zeit für ihr Kind hat, ihm keine Wärme und Liebe geben kann? Dieser zweite Teil dieser Geschichte, der geht weiter. Elisa ruft seinen Diener und der wiederum ruft die Schunemieterin, die Frau. Und sie kommt herein und Elisa übergibt der Mutter feierlich dieses Kind zurück. Ich denke, es ist so, als hätte ja jemand oder sag mal Gott ihr das Kind noch einmal neu geschenkt, als wäre es noch einmal neu geboren worden. Und die Reaktion dieser Frau ist diesmal ganz anders als beim ersten Mal, als sie diesen Sohn gebar. Wir lesen, da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Sie ging diesmal mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Einstellung. Ich denke, sie war überglücklich. Sie nimmt diesen Sohn, geht wieder in den Alltag, aber ich denke viel bewusster als beim ersten Mal, als ein Geschenk Gottes. Und aus diesem Wunschkind wider Willen ist, denke ich, ein echtes Wunschkind geworden. Ich denke, wir können von dieser Frau einiges lernen, auch für unser Leben, auch aus dieser Begebenheit. Es ist nicht selbstverständlich, dass man lebt. Jederzeit kann der Tod einen treffen. Aber das ist kein Grund, sich gegen das Leben zu stellen. Die Bibel selber sagt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden, so heißt es in Psalm 90. Leben ist ein Geschenk und das sollten wir annehmen, im Vertrauen auf Gott, um ein Zeugnis zu sein für andere Menschen, um seine Liebe und Güte weiterzuschenken. Die Geschichte geht aber noch weiter, das hat Angelika nicht vorgelesen. Ein dritter Teil, der einige Kapitel später berichtet wird. Häufig heißt es ja in Märchen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die Geschichte dieser reichen Frau und des Propheten hat nach diesem Happy End noch einen dritten Teil. Das Alltagsleben dieser Frau oder dieser Familie, das ist bald gar nicht mehr so glücklich. Eine Hungersnot ereilt dieses Land. Auch das lesen wir in der Bibel häufiger. Und das hat für diese Frau Folgen, soziale Folgen. Und auch das ist etwas, was wir heute kennen. Denken wir an die Finanzkrise, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Oder denken wir an das Elend, was wir in vielen Ländern um uns herum sehen. Sozialer Abstieg, bittere Not. Das kann jeden treffen. Und in dem Kapitel 8, da wird erzählt von dieser Frau, die fortzieht in die Fremde, um dieser Hungersnot zu entgehen. Und sie bleibt in diesem Land, dem Land der Philister, 7 Jahre lang. 7 Jahre. Denken wir an Josef in Ägypten, damals beim Volk Israel, 7 Jahre Hungersnot. Auch heute gehen viele Menschen in andere Länder, um der Not im eigenen Land zu entgehen. Fliehen. Denken wir an die vielen Flüchtlinge, über die wir mittlerweile täglich in den Medien hören. Als die 7 Jahre rum waren, kam diese Frau wieder zurück. Und sie ging zu dem König, um zu sagen, hier, wie sieht das aus? Was ist mit meinen Besitztümern, mit meinem Haus, mit meinem Acker? Denn das alles hatte sie verloren. Sie musste in Armut leben. Und wenn der König sie nicht anhört, dann wird das wohl auch so bleiben. Und jetzt lesen wir etwas. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, Zufall oder gibt es doch noch mehr? Da kommt dieser Frau eine Begebenheit zur Hilfe. Wir würden vielleicht Zufall sagen, aber wir wissen, dass die Bibel Zufälle eigentlich als von Gott gesteuert, geführt und gelenkt ansieht oder dass wir das daraus entnehmen können. Der König, der redete mit Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes und sprach, erzählt von all den großen Dingen, die ihr erlebt habt, die Elisa getan hat. Und während man dem König berichtet, dass Elisa Tote lebendig gemacht hat, genau dann kam diese Frau zu dem König. Diese Schunemiterin. Und sie kam mit ihrem Anliegen. Wie sieht das aus mit meinem Haus, mit meinen Ländereien? Und Gehasi sagte, mein König, genau das ist die Frau, deren Sohn Elisa lebendig gemacht hat. Führung oder Zufall? Auf jeden Fall lesen wir, dass der König so bewegt war von dieser Sache, dass er was hören wollte, was der Elisa gemacht hat, und dann kommt diese Frau dort hinein, dass er die Frau bittet, erzähl, was ist damals passiert? Und das Ergebnis ist, dass der König einen Kämmerer schickt und dafür sorgt, dass sie all ihr Eigentum wieder zurückbekommt und auch das, was in der Zwischenzeit an Ertrag angefallen ist. Ich denke, auch dieser dritte Teil dieser Geschichte gehört zu diesem Gesamtbild. Wir finden hier eigentlich so ein umfassendes Bild von dem, was zu einem Leben eines Menschen dazugehört. Das bloße Gerettetwerden von einer Krankheit ist nicht alles. Das ist etwas Wunderbares, das haben wir gesehen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ein Dach über dem Kopf. Mittel für unseren Lebensunterhalt. Die Bibel berichtet uns hier von Wundern Gottes, von Dingen, die er führt und leitet in allen Lebensbereichen. Wunder an Leib und Seele eines einzelnen Menschen. Wunder der Wärme zwischen Menschen, die einander vertrauen. Und sogar Wunder im sozialen und politischen Miteinander von Menschen. Wenn ein König so geführt wird, dass er wieder für Gerechtigkeit sorgt. Und ich denke, das, was wir hier in der Bibel lesen, das bezeichnet auch die Bibel als Segen. Gott führt die, die sich ihm anvertrauen und nachfolgen. Und ich behaupte, aus dieser Geschichte können wir wunderbar sehen, dass er nichts dem Zufall überlässt. Und zum Abschluss habe ich zwei Verse mitgebracht oder herausgesucht, die das, was diese Geschichte ausdrückt, denke ich, wunderbar umschreiben. Zum einen aus Psalm 32, Vers 8. Da heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. In dieser Geschichte sehen wir, wie Gott Menschen führt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie jemand reagiert, der Gottes Wort ernst nimmt. Denken wir an den Anfang der Geschichte. Diese Frau hat das ernst genommen. Sie hat erkannt, wer dieser Elisa ist. Sie hat ihn beherbergt. Sie hat Gastfreundschaft geübt. Sie hat sich an ihm orientiert und bei ihm Hilfe gesucht. Und in Psalm 4, Vers 4, da heißt es, erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Und auch das möchte ich euch mitgeben, hinein in diese Woche. Wir dürfen wissen, dass der Herr führt. Nichts ist dem Zufall überlassen, sondern er nimmt uns an seine liebende Hand. Und genauso wie wir das bei Elisa gesehen haben, der als erste Reaktion das macht, was auch wir machen können. Wir können uns an Gott wenden und in dem Psalm heißt es, der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Eine wunderbare Zusage. Amen.